Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Die 13-jährige Katharina spielt den Hit Havana Gila, den ihre jüdische Mutter ihr beigebracht hat. Die kam in den 1990er Jahren als sogenannter Kontingentflüchtling aus Moskau nach Deutschland. Ein großer Teil der Juden, die heute in Deutschland leben, stammt so wie sie aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. In Deutschland selbst sind die Traditionslinien jüdischen Lebens durch den Holocaust jäh abgeschnitten worden. Dabei gibt es hier nachweislich mindestens 1700 Jahre lang jüdisches Leben. Am heutigen Samstag ist es so lange her, 1700 Jahre, dass erstmals schriftlich Juden belegt sind. Seitdem durften sie laut einer römischen Urkunde Mitglieder im Kölner Stadtrat werden. Anlass für ein ganzes Festjahr in Deutschland und auch für dieses Wochenendjournal. Spurensuche, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Henning Hubert.
Jude. What's up? Guten Tag, Freitag, I'm home, bevor wir beginnen. Shabbat Shalom. I'm your homeboy, alles fresh, alles neu. Habt ihr Fragen an den Juden? Herzlich willkommen. A Jew, ein Jude. Wie sieht der Jude aus? Gibst du ihm einen kleinen Finger, nimmt er sich direkt ein Haus. Woher kommen diese Juden? Warum tragen sie einen Hut? Warum schon wieder dieses Thema? Juden geht's in Deutschland gut. Jude dies, Jude das, Jude isst gern Ananas. Juden kochen kleine Kinder, mach mal lauter den Bass. Jude, 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 Jude. Einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport. What? Jude, 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 Jude. 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 Good for the Jews, bad for the Jews. Good for the Jews, Friday night Jews. Good for the Jews, bad for the Jews. Good for the Jews, Friday night Jews.
Pommes zum Abendbrot, das passt zu Chanukka. Dabei wird jeden Abend an einem achtarmigen Leuchter eine Kerze mehr entzündet. Letzten Montag ging das achttägige jüdische Lichterfest zu Ende. Auch Familie Peter in Bonn feiert Chanukka. Gut essen, musizieren, Süßigkeiten. Auch die ältere der beiden Töchter ist zu Besuch gekommen. Eigentlich lebt und studiert sie schon in Köln. Die Kerzen an Chanukka anzünden? Das übernimmt am letzten Abend nicht der Vater, nicht die Mutter, sondern die Jüngste, Katharina. Beim Leuchter auf dem Fensterbrett hat ihre Schwester Nastassja schon ein paar Kerzen festgemacht. Blau, gelb, rot und weiß.
Also, ich nehme erstmal die mittlere Kerze und zünde sie an. So. Und dann nehme ich die Kerze und mache erstmal unten so ein bisschen, dass der Wachs sozusagen weich wird, bis es tropft. Und dann tropfe ich das in die Chanukia und dann mache ich die Kerze rein, damit die stehen bleibt. So. Und dann zünde ich die Kerze an.
Du fängst von rechts nach links an.
Und normalerweise fängt man von rechts nach links an. Und man macht halt erstmal dann jede Kerze einzeln fest. Das hat schon meine liebe Schwester erledigt. Und dann am Ende macht man am letzten Tag alle Kerzen an. Und dann brennt die ganze Chanukia.
Ja, ich weiß nicht, das ist nicht so pompös wie Weihnachten immer, sondern das ist so was Familiäres, Kleines, Traditionelles, was mir immer total viel Spaß macht eigentlich. Und ich finde es auch einfach total schön, wie die Kerzen brennen, wenn das so am Fenster steht.
Zu essen gibt es Süßes, das sieht man hier mit den Talern, mit den Schokotalern. Und auch Fettiges. Wir haben in der Schüssel Pommes frites und die hat der Vater gemacht. Das Motto ist dann erstmal, man speist was Öliges, ja?
Genau, so ist es. Das ist so auch die Tradition. Es gibt Fettiges. Wir haben Reibepfannkuchen natürlich auch gemacht. Heute gab es zum Essen hier bei uns Pommes frites. Die haben eine Fritteuse gemacht. Und das gehört mit zu der Tradition, dass wir das einmal im Jahr so feiern.
Typisch ist natürlich Latzkes. Das ist nichts anderes als Kartoffelpuffer. Warum geht es um Öl? Weil es ein Wunder geschehen ist, ne? Dass ein Töpfchen Öl gefunden wurde im alten Tempel. Und es ist dort 8 Tage durchgehalten.
Das ist also ein physikalisches Wunder. Ja, beim Makkabäeraufstand, das ist so der historische Kontext, 2200 Jahre ungefähr ist das her. Und ja, was macht das? Es gibt Wunder, heißt das. Wunderglauben ist okay.
Das ist das, was für mich auch das, in diesem Fest, was für mich das Ganze ausmacht, ehrlich gesagt.
Ich finde, das sagt nicht nur Wunder, sondern das sagt auch sowas wie, ja, die Juden kann man nicht vertreiben. Wieder mal wurde das irgendwie bestätigt, weil obwohl der Tempel ist kaputt und es ist schon wieder alles schlecht, hält es Licht. So
dass vielleicht der liebe Gott auch doch hinter den Juden steht. Ne? Und in dieser absolut aussichtslosen Situation gibt es das Öl, das 8 Tage, es hat 8 Tage gebrannt, damit man auch die Zeit hatte, neues Öl zu machen, ne? Dass man da wieder zu Kräften kommen kann, unter anderem. Aber für mich geht es tatsächlich, dass die Träume in Erfüllung gehen. Glaub an irgendwas, was für dich absolut unrealistisch erscheint und es wird kommen.
Ist das jetzt hier eigentlich so eine Art Religionswettbewerb, wenn der Vater katholisch geprägt aufgewachsen ist und die Mutter aus Moskau gekommen ist, ja, vor gut 20 Jahren nach Deutschland als Kontingentflüchtling?
Juden, die vor allem aus den ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, das war eine ganz komische Bezeichnung, tatsächlich Kontingentflüchtling. Mit dieser Bezeichnung konnte kaum einer was anfangen, aber die stimmt tatsächlich bis heute, ja.
So, jetzt sind Sie eine jüdische Mutter und das wäre natürlich die Grundvoraussetzung erstmal oder die leichteste Voraussetzung, um selber jüdisch zu leben. Wie habt ihr es denn für euch gelöst, Kinder? Katharina, du wächst noch heran und Nastassja, bei dir hast du dich schon entschieden, wie ist es?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Also ich bin definitiv nicht christlich, das kann ich auf jeden Fall ausschließen. Also ich bin jüdisch auf jeden Fall. Aber so Identitätsfrage ist natürlich, ne, kann man jetzt auch ich da bin ich auch noch nicht fertig, glaube ich.
Und bei dir, Katharina, mit 13 Jahren?
Also ich bin halt auch jüdisch, aber ich feiere ja zum Beispiel auch so die christlichen Feste mit meiner ganzen Familie, also aber eher väterlicherseits, worauf ich mich dann auch immer freue, dass wir dann jeden Heiligabend dann zusammen um den Baum stehen und auch dieses Gefühl, auf dieses Gefühl freue ich mich dann auch immer, wenn alles dunkel ist, Kerzen brennen, wir die Geschenke sehen und wir alle vielleicht noch O Tannenbaum singen oder so. Und da ich in einer katholischen Schule bin und man da auch jeden Morgen betet und Religion da ja sehr wichtig ist, kenne ich so auch diese Seite. Also ich bin keine richtige Jüdin, weil wir feiern ja zum Beispiel auch keinen so Schabbat und so, aber ich bin schon Jüdin, nur halt nicht religiös, sag ich mal.
Genau, darf ich vielleicht auch noch mal was sagen. Für mich, wie ich mir die Frage gelöst habe, ist eigentlich gar nicht so auf dieser religiösen Ebene, sondern mehr so auf der Identitätsebene. Also ich bin jüdisch und was so Religion angeht, dieser religiöse Aspekt ist irgendwie gar nicht so wichtig. Das ist mehr so Tradition. Das sind auch christliche Traditionen, aber auch jüdische Traditionen.
Wir haben Weinuka, also wir haben Hanukka und Weihnachten zusammen und leben beides gar nicht mal parallel, sondern zusammen und haben unsere eigene Welt darin gefunden und sind darin sehr glücklich und zufrieden.
Also wir diskutieren wirklich sehr, sehr oft, gerade was die Religion angeht. Und wir suchen oft das, was die Religion verbindet. Wir suchen nicht die Unterschiede, die uns auseinanderziehen, sondern eher, wir suchen zum Beispiel den gleichen Ursprung oder wir sehen, wie eine Tradition von einer Religion in die andere übergegangen ist. Und das macht das Ganze spannend, dass wir irgendwann merken, das ist doch alles eins, ne? Wovon sprechen wir hier überhaupt?
Jetzt wünsche ich mir noch einen Gesang. Sie haben gesagt, Sie singen auch. Da steht das Klavier. Ne, ihr beide, ihr kommt auch aus dem Bonner Kinderopernchor. Also es müsste eigentlich funktionieren.
Willst du beginnen? Weil wir müssen sowieso ein bisschen...
Muss ich erstmal die Ukulele stimmen?
Das ist
die Ukulele, das ist mein Chanukka-Geschenk. Also wir kennen uns seit 8 Tagen, die Ukulele und ich. Und naja, wir sind noch in unserer Kennenlernphase, würde ich sagen. Das Lied heißt Wie ist das Gessele von den Barry Sisters.
Um was geht's da?
Also Wie ist das Gessele heißt Wo ist meine Stadt?
Wie ist das Gessele, wie ist die Stimm? Wie ist das Jingele, Feimen hopp lieb. Rot ist das Gässele, rot ist die Stieb. Rot ist das Jingele, weimen hopp lieb. Rot ist das Gässele, rot ist die Stieb. Rot ist das Jingele, weimen hopp lieb. Rein in du Stiebel, mein Waiting ist groß. Rein an den Mädele, sitzt auf sein Scheuß. Rein in du Stiebelin, bin bald der Reus. Hier in mein Himmel ist alles scheu neus. Rein in du Stiebelin, bin bald der Reus. Hier in mein Himmel ist alles scheu neus. La la la, 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 la la la. Where is the village, the place of my youth? Where is the boy who kissed me with the truth? Where are the young hearts that sang unafraid? Where are the visions and where have they strained? Where are the young hearts that sang unafraid? Where are the visions and where have they strained?
Eigentlich beginnt hier die Judengasse mitten in der Kölner Altstadt. Hinter uns Gürzenich und Wallraf-Richarts-Museum. Vor uns und rechts von uns das Kölner Rathaus, was als das älteste Rathaus in Deutschland gilt. Wo man hinschaut, Geschichte, ganz besonders auf dem Platz vor uns. Hier ist es abgezäunt, Baugerüste. Das jüdische Museum entsteht hier. Die archäologische Zone ist so zur Hälfte errichtet, ungefähr 15 Meter hoch. Sieht man das schon, den Rohbau aus Stahl. Der ist entstanden. In ein paar Jahren soll hier das Mikwa fertig sein, die archäologische Zone, das jüdische Museum. Grabungsstätte seit 2007, mitten in der Kölner Altstadt. Da ging es los. Grabungsleiter war damals der Archäologe Sven Schütte, heute im Ruhestand. Vor allem konnten sie hier eine 250.000 Objekte am Ende sichern aus dem Mittelalter Bergen, die zeigen, wie koscher, sagen wir mal, wie kölsch hier die Juden lebten, aus welcher Zeit lag und liegt denn hier schräg unter uns im Boden das meiste, Herr Schütte?
Also, das ist nicht so einfach zu beantworten. Wir haben hier eigentlich eine Besiedlung seit der Gründung der Stadt, also um Christi Geburt, und dann kontinuierlich durch bis zum Zweiten Weltkrieg. Und aus dieser Zeit finden sich aus allen Epochen ungeheure Fundmengen, weil wir hier ganz im Herzen nicht nur der römischen, sondern auch der mittelalterlichen Stadt sind.
Wie tief geht's denn hier runter, sodass man Funde hat?
Nun, wenn man das Tiefste nimmt, kann man sagen, mit der Mikwe zum Beispiel rund 9 Meter, in dem Schnitt aber nicht mehr als 3 bis 4 Meter. Diese Schichten haben sich im Lauf der letzten 2000 Jahre hier aufgetürmt.
Lebten hier, weil hier die Judengasse auch losgeht, das ist ja so ein Zeichen dafür, Juden ununterbrochen?
Ja, sehr wahrscheinlich ja. Denn wir haben im Grunde zumindest seit der Spätantike hier eine Besiedlung, die auch jüdisch genannt werden kann, davor nicht. Wir haben hier eine Besiedlung, die vom 4. bis ins 14. Jahrhundert reicht, bis zu dem grauenhaften Pogrom 1349, dann kommt wieder eine Lücke und dann geht es bis ins frühe 15. Jahrhundert hier weiter, wo dann die Ratskapelle St. Maria in Jerusalem die Synagoge an dieser Stelle ersetzt.
Sie sprechen das schon an, auch der Präsident des Zentralrats der Juden, der Josef Schuster, der spricht von einem Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, nicht von einem Jubiläum. Und das liegt natürlich an den tiefsten Abgründen, die es gab, Shoah und eben die Pogrome. Welche Spuren haben Sie denn hier gefunden als Grabungsleiter von Judenverfolgungen? Das war hier besonders so kurz vor 1100 und eben dieses 1349.
Also es gibt aus dem ersten Pogrom nur relativ wenig Spuren. Aber aus dem zweiten Pogrom haben wir eigentlich eine Brandschicht, die sich über das ganze jüdische Viertel erstreckt, mit fürchterlichen Resten. Also es gibt sogar menschliche Überreste im Bereich der Synagoge, zerhackte Kettenhemden, Waffenspuren, Brandspuren, die totale Zerstörung der Synagoge. Dann haben wir die Plünderungsspuren, das heißt, wir haben sogar eine Ausgrabung der Keller dort, um Schätze zu finden von den Plünderern. Also eine ganz furchtbare Geschichte, die da nach der Pest 1349 hier stattfand. Das sind die stärksten Spuren der Verfolgung. Davor, muss man sagen, eigentlich gar nichts, was auf Gewalt hindeutet. Im Jahre 1096 haben die Kölner Stadträte vorsorglich versucht, die Juden zu schützen und auch die Nachbarn haben sie versteckt. Das hat allerdings nichts genutzt. Der Erzbischof von Köln hat dann versucht, die Juden auf dem Land zu verstecken. Das wurde verraten und die Leute wurden dort umgebracht. Aber vor 1096 haben wir keinerlei Spuren und auch keine literarischen Quellen. Es gibt zwar immer wieder christliche Hetzer, die gegen die Juden schimpfen und alles Mögliche, aber wir haben keinerlei Spuren einer gewalttätigen Auseinandersetzung.
Wir sprechen und wir treffen uns ja hier anlässlich von 1700 Jahre jüdischem Leben in Deutschland, mindestens 1700 Jahre, würden Sie jetzt betonen. Anlass fürs Festjahr ist das Dekret des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321 für die Kölner. Also auch Juden können rein in den Kölner Stadtrat, schreibt er, und dürfen sich, wenn sie wollen, von dieser Amtspflicht auch freikaufen. Die waren also 321 schon da.
Ja, das ist eigentlich keine These. Es ist so ein bisschen wie beim Impfen jetzt. Es gibt Erkenntnis und alternative Fakten. Also wir haben sehr wohl Fakten, die auch von unserem wissenschaftlichen Beirat anerkannt waren, dass wir hier in der Spätantike Juden haben. Ernst Baltrusch, der berühmte Historiker, hat herausgefunden, dass dieses berühmte Dekret von 321 auch tatsächlich für Köln ist. Gegner dieser These, was keine These ist, sondern es ist ein Faktum, haben immer behauptet, das wäre eine Standardurkunde des Kaisers. Das stimmt aber nicht. Es ist tatsächlich konkret auf Köln bezogen und es belegt eine schon länger existierende Gemeinde. Die Juden fallen hier nicht vom Himmel oder werden mit Alitalia eingeflogen, sondern sie sind schon da. Und genau wie die Christengemeinde, die durch den Bischof Maternus wenige Jahre zuvor hier in Köln belegt ist, der Rang in der Spätantike, den die Juden einnehmen, hat seinen Grund. Es ist so, dass man durchaus anerkannte Bürger hier hatte, die hier ihren Standort unmittelbar neben dem Prätorium hatten, also dem Sitz des Statthalters. Und zwar auf einem Gelände, was ursprünglich die Therme des Prätoriums waren.
Jetzt haben wir viel über Steine gesprochen, Herr Schütte. Wie lebendig, wie nahe sind Ihnen denn hier die Juden im frühen Mittelalter geworden durch ihre Ausgrabungen? So Spezialitäten waren ja auch so Schiefertafeln. Ich habe ganz am Anfang gesagt, die waren sehr kölsch. Das können Sie sogar nachweisen durch Schriftreste auf Schiefertafeln.
Ja, wir hatten eine ungeheure Menge an Dachschiefer hier und plötzlich fiel mir auf, dass es auf diesem Dachschiefer Ritzungen gab mit hebräischen Schriftzeichen. Ich habe daraufhin den gesamten Dachschieferbestand nachkontrollieren lassen und wir haben etwa knapp 300 solche Täfelchen mit Beschriftungen, Zeichnungen etc. gefunden. Das rechne ich mir als mein größtes Verdienst dieser Grabung an. Auf diesen Tafeln sind eben auch sehr lebensnahe Sachen, also ein Listen zum Beispiel mit Namen. Also dort steht nicht der Jakob in Hebräisch, sondern da steht das Kopchen. Das heißt, die sprachen nur in der Synagoge Hebräisch, aber ansonsten wahrscheinlich hier Mittelniederdeutsch, also die Sprache, die man in Köln auch spricht. Es war also nichts wirklich Außergewöhnliches. Und man war sehr integriert. Also der Finanzverwalter, der gleich hier da vorne liegenden Kirche St. Laurenz, war ein Judäus, also ein konvertierter Jude, der die Finanzgeschäfte der Kirche dort geregelt hat. Also man war sehr integriert. Es ist so, dass zum Beispiel das Domkapitel bei Streitfällen in der Synagoge tagte. Und erst im frühen 14. Jahrhundert beschweren sich dann Domkapitulare und sagen, nein, da müssen wir immer in die Synagoge und müssen da die Rechtsgeschäfte machen. Und dann fängt es an, sich so zu vergewittern und auch unangenehm zu werden. Aber bis dahin war das kein Problem für die Domkleriker, auch in die Synagoge zu gehen.
Wo kamen denn die Juden her für Sie? Durch Zuzug oder durch Konversion?
Also natürlich zuerst als Zuzug im ersten Jahrhundert, wie der Historiker Eck festgestellt hat, wahrscheinlich schon mit den ersten Legionären dürfte es sein. Das ist manchmal belegt durch so kleine Münzen mit Judäa Capta, das gefangene Judäa. Aber die große Gemeinde lässt sich überhaupt nicht durch Zuzug aus Palästina erklären, sondern das sind, wie das auch in späteren Jahrhunderten ist, aller Wahrscheinlichkeit nach Konvertiten. Und dann wuchs die Gemeinde, so wie bei den Christen auch. Die haben sich ja auch durch die Verfolgung nicht abhalten lassen, eine größere Gemeinde zu gründen. Und das war bei den Juden nicht anders. Das war eigentlich ein integraler Bestandteil der Kölner Stadtgeschichte. Das gefällt natürlich nicht jedem.
Die tiefe Lage der B-Klarinette, sie stimmt. Eingespielt hat sich der Musiker Matthias Höhn. Es ist der Gedenkabend in Bonn zur Reichspogromnacht. In der Vorbereitung findet unter freiem Himmel statt, ja direkt schräg so unter der Kennedy-Brücke, direkt am Rheinufer. Das ist hier so ungefähr der Platz, an dem mal die Bonner Synagoge gestanden hat. Und da werden gleich Kerzen angezündet. Ein jüdischer Kantor wird auftreten, auch zwei Gebete sprechen. Ja, und Sie, Matthias Höhn, Sie werden das musikalisch umrahmen. Was werden Sie denn spielen?
Ich werde die Wortbeiträge musikalisch umrahmen und spiele teilweise an traditionelle Stücke angelehnte Improvisationen. Ja.
Was ist denn daran jüdisch an der Musik?
Das sind bestimmte Melodiefloskeln, das sind bestimmte Intervalle. Ja, das ist eine Sache, die ich eben seit mehr als 20 Jahren hier am Rheinufer sehr gerne mache.
Was macht die Musik mit Ihnen, wenn Sie die spielen? Die klingt immer so ein bisschen traurig.
Klingt ein bisschen traurig und ich versuche selber auch, da ich in meinem zweiten Leben nicht nur Musiker bin, sondern Musik- und Geschichtslehrer bin und also auch einen sehr direkten Bezug zum Gedenktag habe, setzt das in mir selber Emotionen auch frei.
Es wird dunkel überm Klarinettenspiel und während der Ansprachen von einer Vertreterin der Diakonie, der Oberbürgermeisterin, der Vorsitzenden der Synagogengemeinde. Beim Gedenken an die Zerstörung der Bonner Synagogen im November 1938 hören an die 100 Leute zu. Sie stehen mit Blick auf die Mauerreste am Rheinufer. Alle finden würdige Worte, die Polizei hält sich dezent im Hintergrund. Als Margaret Traub, die Vorsitzende der Gemeinde, ans Mikrofon tritt, muss sie gedanklich einen Bogen schlagen. Vom Antisemitismus in der Nazizeit zum Antisemitismus heute.
Zum Gedenktag von einem Jahr war es für mich unvorstellbar, dass die jüdische Gemeinde in Bonn selbst von antisemitischen Vorfällen getroffen werden könnte. Aber nur 6 Monate später wurde im Mai dieses Jahres unsere Synagoge von jungen Muslimen mit Steinen attackiert und eine Israel-Flagge angezündet. Ich danke Gott, dass dieser Vorfall durch die Aufmerksamkeit eines Nachbarn so glimpflich abgelaufen und keinem Menschenleben zu beklagen war. Leider war dies im besten Deutschland, das es je gab, kein Einzelfall antisemitischer Übergriffe. Verlieren wir trotz allem nicht unsere Hoffnung, unseren Mut und lassen wir uns nicht unterkriegen. Anders als damals haben wir Juden heutzutage eine Lebensversicherung, den jüdischen Staat am Israelreich. Danke.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. מעלמה תברח ירוטה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ימרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי דקודשא בריחו לילה אמיני כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה נאמירן בעלמה וימרו אמן יהיה שלמה רבה מן שמיה וחיים מלא וינובה לכל ישראל וימרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן.
Die Gedenkveranstaltung, die neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Wer will, kann da jetzt eine Kerze anzünden an dem Platz der ehemaligen Bonner Hauptsynagoge. Direkt am Rheinufer war jetzt die Veranstaltung. Pfarrer Joachim Gerhard, Sie nehmen hier traditionellerweise teil. Sie sind auch Teil hier in Bonn beim christlich-jüdischen Dialog. Dem sitzen Sie vor?
Das ist richtig?
Ja, ich bin im Vorstand der christlich-jüdischen Gesellschaft. Also der Klammer, die Synagogengemeinde mit den christlichen Kirchen seit Jahrzehnten zusammenhält und sehr lebendig ist.
Und das ist vielleicht auch so eine Art Sprungbrett gewesen für Ihren Vorstandsposten, den Sie ja nun auch ausfüllen, bei diesem Verein 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Da machen Sie mit. Ihnen ist es irgendwie gelungen, 24 Millionen Euro zu sammeln im Bundesinnenministerium, im Haushaltsausschuss, damit dieses Festjahr begangen werden kann würdig.
Es ist uns vor allem gelungen, ganz viele Menschen zu begeistern, dass über 2200 Veranstaltungen bundesweit dieses Jahr stattfinden. Damit hätten wir nie gerechnet, dass die Zivilgesellschaft so intensiv und so begeistert bei diesem Festjahr mit einsteigt.
Von bis, was gibt's da?
Das ist natürlich eine Fülle auch von Erinnerung und Gedenkkultur. Für mich sind aber die besonderen Perlen die, wo es um Leben geht, um Menschen heute. Und das ist ein Puppentheater für Kinder, das sind Podcast-Angebote für junge Menschen. Wir wollen ja ganz bewusst auch neue Zielgruppen erreichen mit dem Thema jüdisches Leben, jüdische Kultur in Deutschland. Das Besondere, glaube ich, unseres Festjahres ist es, wir stehen heute hier zusammen und erinnern an tote Menschen. Was ganz, ganz wichtig ist, das dürfen wir, glaube ich, auch nie aufhören. Aber dieses Festjahr bietet eine Plattform, das Leben heute und das Leben in Zukunft in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, das ist die große Chance dieses Jahres, was wir hier miteinander feiern.
Was beginnt denn da neu? Was entdecken Sie da an jüdischer Community, an Lebendigkeit?
Für mich selber ist dieses Jahr die große Chance, auch die Vielfalt jüdischer Religion, auch jüdischer Kultur zu erleben. Die Bandbreite ist so groß. Und wenn Menschen einsteigen, ein klein wenig mal einen Juden kennenlernen, mal eine Synagoge besuchen, dann kriegt man schon ein Gespür davon, wie reichhaltig jüdisches Leben ist. Das fängt beim Essen an, miteinander zu essen, wo man erleben kann, wie jüdisches Leben schmeckt. Auch das ist wichtig. Und mal bei einer Schabbatfeier eingeladen gewesen zu sein, ist toll. Also jüdisches Leben dieses Jahr ist eine Plattform für Begegnung. Und ich glaube, das ist auch eine große Chance.
Stehen die Türen offen? Ich sehe Polizeiautos vor der Synagoge in Bonn. Hier, diese Veranstaltung war auch mit Polizei begleitet.
Das ist bitter, dass überall in Deutschland, wo heute jüdisches Leben an die Öffentlichkeit tritt, Polizeischutz nötig ist. Aber wir müssen den jüdischen Freundinnen und Freunden Mut machen, diesen Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann gehen wir ihn auch gemeinsam, damit die Juden spüren, sie sind nicht alleine. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen und überall, wo das gelingt in diesem Festjahr, und es hat viele Orte gegeben, überall in der ganzen Republik, wo jüdisches Leben an die Öffentlichkeit getreten ist, dass das möglich ist und auch möglich sein soll. Und ich wünsche mir eines Tages auch ohne Polizeischutz.
Each night these shadows we light to remind.
Vor der Parkbuchhandlung in Bonn-Bad Godesberg, da steht ein Büchertisch, rote Metallstühle. Wir können Platz nehmen hier für ja, ein Gespräch vor einem Bücherabend. Jüdische Schriftsteller und ihre Werke, so heißt die Reihe hier dieser Buchhandlung. Mit dem Hauptmann von heute Abend, dem Rabbiner Andreas Nachama. Er war selber viele, viele Jahre Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, Experte für die Täter in der NS-Zeit. Und Herr Nachama, Ihr neuestes Buch heißt 12 Jahre, 3 Monate, 8 Tage. Das ist eine andere Zeitspanne als das sogenannte tausendjährige Reich. Sie sind selber zwar Jahrgang 1951, Nachkriegskind, aber durch die Prägung, durch Ihre Eltern, wie Sie groß geworden sind in der jüdischen Gemeinde in meistens ja West-Berlin, ist das die Zeit, auf die Sie sich immer wieder beziehen. Und wir Deutschen ja auch letztlich. Verbindet uns das irgendwie wieder, so komisch das ist, die Opfer und die Täter?
Ob es verbindet, weiß ich nicht, aber es beschäftigt uns gemeinsam. Und diese gemeinsame Beschäftigung hat natürlich den Grund, dass wir alle wollen, Opfer und Opfernachfahren, Täter und Täternachfahren, dass so etwas nicht wieder passiert. Und deshalb suchen wir alle nach den Strukturen, nach den Ursachen, die zu dieser Katastrophe geführt hat. Und dass die eben nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass die Menschen gemacht war. Das ist einmal der Grund für historische Forschung. Und das war auch der Grund, warum wir die Topographie des Terrors Ende der 1980er Jahre hart an der Berliner Mauer auf einem damaligen Trümmergrundstück, wo Autofahren ohne Führerschein stattgefunden hat, eingerichtet haben. Also es geht schon darum, aus der Geschichte zu lernen. Und sich halt anzugucken, zum Beispiel, was waren das für Typen, diese Täter. Und dann hat man immer so das Bild von unserem SA-Mann als Schläger und Säufer und brutaler Typ auftritt. Und das hat es natürlich auch gegeben. Aber die, die da in der Prinz-Albrecht-Straße, in der Gestapo und später im Reichssicherheitshauptamt saßen, das waren schon Leute, die sehr genau gewusst haben, was sie tun. Das waren Juristen, ausgebildete Juristen. Das waren Leute, die auch abschätzen konnten, was das für Konsequenzen hat. Und die vielleicht Mozart oder auch Bach und Beethoven gehört haben, die vielleicht sogar auch Goethe und Schiller gelesen haben und trotzdem nicht nur Schreibtischtäter waren, sondern auch dann mit Einsatzgruppen ins Feld gegangen sind und sich an den Erschießungen beteiligt haben. Und dieses Bild zu zeichnen, was waren das für Leute, das ist die Aufgabe der Stiftung Topographie gewesen, natürlich auch in der Zeit und natürlich auch der Opfer, die sie gehabt haben. Aber der Ausgangspunkt war zu zeigen, was waren das für Leute. Das hat mich lange Zeit beschäftigt, auch schon als Kind. Ich kannte ja die Opfer, das waren nicht nur jetzt meine Eltern, sondern natürlich auch diejenigen, die zum Beispiel meine Mutter versteckt hatten, also die in Berlin versteckt, wie sie selber mal gesagt hat, illegal, aber was ist damals legal und illegal, überlebt hat. Natürlich, die kannte ich und ihre Geschichten, aber sozusagen, ich kannte keine Täter. Oder ich meinte, keine Täter zu kennen, ich habe sie bestimmt gekannt, aber sie haben sie als solche nicht zu erkennen gegeben. So habe ich dann, nachdem ich eigentlich erst früh neuzeitliche Geschichte gemacht habe, mich darauf eingelassen, diesen Ort mit aufzubauen.
Jetzt habe ich Sie gestern erlebt bei dem Leseabend mit der Mirna Funk. Da trugen Sie ein Baseball-Cappy. Und ich habe mir gedacht, ist da drunter die Kippa des Rabbiners? Heute tragen Sie weder Cappy noch Kippa.
Naja, ich setze immer den Hut auf, den ich gerade bediene. Also als Rabbiner trage ich eine Kopfbedeckung, aber Baseball-Cap oder Cappy. Und als Historiker brauche ich das nicht. Wir wollen ja jetzt hier nicht zusammen beten. Und ich will auch nicht sozusagen hier als Rabbiner auftreten, sondern als Historiker. Also ich habe, wenn Sie so wollen, mehrere Identitäten. Und ich glaube, die hat jeder. Also der eine ist in einer bestimmten Situation Vater und in einer anderen Situation vielleicht Chef, in einer dritten Situation vielleicht Reisender. Und so geht das immer weiter. Und entsprechend verhalte ich mich. Und ich finde schon, wenn ich als Rabbiner auftrete und in einem Gespräch bin, dann sollte ich eine Kopfbedeckung tragen.
Andreas Nachhammer, spüren Sie eigentlich beim Ressentiment gegen Juden über die Jahre, dass sich da was verändert?
Jüdisches Leben in Deutschland war, solange wie ich mich erinnern kann, immer gefährdet. Der Anschlag auf das jüdische Altersheim in München Anfang der 70er Jahre, vorher schon der Tupamaro-Angriff auf das jüdische Gemeindehaus in Berlin, Nagelbomben auch in Berlin auf ein jüdisches Gemeindezentrum, Wehrsportgruppen und was es da alles gegeben hat über die Jahre hinweg. Das gab es immer wieder. Aber das soll einem nach meinem Dafürhalten nicht dazu bringen, diesen Leuten die Gelegenheit zu geben, jüdisches Leben in Deutschland zu bestimmen. Wir bestimmen das. Wir bestimmen es selber. Und wir bestimmen es selber mit einer ganz großen Mehrheit von evangelischen, katholischen, muslimischen, auch säkularen, in diesem Land Lebenden, die wir gut miteinander auskommen. Und wenn wir miteinander streiten, dann mit Worten und in Freundschaft. Und so, denke ich, soll man über die Dinge versuchen, einen Weg zu finden, der vielleicht in eine gewaltlose Zukunft für alle führt.
Wenn wir diese Sendung jetzt ausstrahlen an einem Samstag, dann ist es genau 1700 Jahre her, dass man dokumentieren kann, es gibt jüdisches Leben in Deutschland. Wie halten Sie es denn mit dem Schabbat? Schalten Sie sowas wie ein Radio wie selbstverständlich da ein? Weil das könnte ja Arbeit sein.
Naja, ich halte es mit dem Schabbat erstmal so, dass ich das, was ich normalerweise arbeite, also was Arbeit ist im Sinne von Geld verdienen, von produktiver Arbeit, dass ich das nicht mache. Aber ich meine, es wäre ja ganz gelogen, wenn ein Rabbiner sagen würde, er arbeitet nicht am Schabbat. Also natürlich die Tora-Vorlesung und Beten mit einer Gemeinde und vor einer Gemeinde und für eine Gemeinde, das ist doch heilige Arbeit. Also es ist ja auch eine Arbeit. Also es geht um produktive Arbeit, die man nicht machen soll und die mache ich nicht.
Also sowas wie ein Radio einschalten ist überhaupt kein Thema, gar kein Problem.
Ja, ich bin ja kein Radioeinschalter vom Beruf, also kann ich das Radio auch einschalten. Also es kommt immer so ein Stück drauf an, wäre ich jetzt Hörfunkjournalist und wollte Radio hören, um zu sehen, was meine Konkurrenten oder andere machen, dann wäre es Arbeit. Also ich finde, jeder muss das selbst entscheiden für sich. Was ist jetzt produktive Arbeit und was ist es nicht?
Als der Rebbe singt, und als der Rebbe singt, singen alle Chassidim, singen alle Chassidim. Tralalalala, tralalalala, singen alle Chassidim. Tralalalala, tralalalala, singen alle Chassidim. Als der Rebbe tanzt und als der Rebbe tanzt, tanzen alle Chassidim, tanzen alle Chassidim. Hopp, 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 tanzen alle Chassidim. Hopp, 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 tanzen alle Chassidim. Als der Rebbe schweigt, und als der Rebbe schweigt, schweigen alle Chassidim, alle Chassidim.
Mag ich euch reden von einem Buch von Nemitzander, speziell von mit der Jahr zurück?
Nemitzen, was ist zum, was zum Badeuer nicht gekannt kommen heint, ja, warte.
Was ist noch kämmel nicht gewesen und ich verstehe nicht, für was?
Ein Online-Kongress über die Sprache Jiddisch. Eingeladen dazu hat der Trierer Jiddistikprofessor Simon Neuberg. Ein Franzose, der sich schon immer sehr für Sprachen interessiert hat. Schon als 12-Jähriger begann er, Deutsch als Fremdsprache zu lernen. Später hat er sich ganz dem Jiddischen verschrieben. Jener Sprache der Juden Mittel- und Osteuropas, die so stark nach altem Deutsch klingt, bei uns aber schon sehr lange eigentlich ausgestorben ist. Vertreibung, Vernichtung, aber auch Immigration und Assimilation. Es gibt so viele Gründe dafür, dass Jiddisch so selten ist. Die mittlere Tochter, Kreindl, hat gerade Klarinettenunterricht. Abiturientin Treine und die jüngste, Springze, haben Zeit und setzen sich an den Küchentisch der Neubergs. Sie sagen, sie seien keine Jüdinnen, sprächen nur Jiddisch.
Es war der Vater, der es ihnen perfekt beigebracht hat.
Also perfekt ist viel gesagt. Es gibt Leute, die Jiddisch täglich sprechen und es ist sehr schwer, sie zu zählen, weil sie alle mehrsprachig sind. Und das ist etwas, was die ganze Geschichte des Jiddischen charakterisiert. Sie ist die Sprache einer mehrsprachigen Gemeinschaft, die daneben meistens zwei und oft mehr zusätzliche Sprachen benutzt. Heutzutage ist es bei den weltlichen Jiddischsprechern so, dass sie oft weniger Gelegenheiten haben, ihr Jiddisch, auch wenn es Muttersprache ist, zu benutzen als die anderen Sprachen daneben, weil die Jiddischsprecher dünner gesät sind, als sie es früher mal waren.
Und jetzt in Ihrem Hause hier, ganz in der Nähe vom Unicampus, ist zurzeit Klarinettenunterricht. Die eine Tochter hat gerade eben ihre Unterrichtsstunde und zwei sitzen schon da, netterweise auch mit einer Tasse Tee. Die Sprinze ist dazugekommen. Könnt ihr ein bisschen näher kommen? Ist das möglich? Dankeschön. Ja. So, und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie klingt Jiddisch am Küchentisch?
Ja, gewöhnlich ist es nicht keine große Kunst oder keine große Schwierigkeit zu reden Jiddisch. Das ist das, was wir nutzen, da beim Tisch. Viele, wenn Hanegele redet auf Französisch mit den Kindern, rede ich zu sehr auf Jiddisch. Und wir verstehen alle beide Sprachen. Also ja, es bekommt sich nicht keine Menie. Aber das können wir die Mädelachtage bestätigen und sagen, wie sie reden und wie sie verstehen das und was sie halten davon.
Diese Tage hast du schon gesagt, die meisten Sachen, aber es ist gewöhnlich so, dass mit dir reden wir auf Jiddisch und mit der Mama auf Französisch. Die Sprache beißt sich ständig, aber wenn Gäste sind da, dann reden wir oft auf Deutsch. Und zwischen sich, zwischen Schwestern, reden wir euch gewöhnlich auf Deutsch.
Sprinzel, das musst du als jüngere Schwester jetzt vielleicht übersetzen, was die Traine gerade gesagt hat.
Ja, also der Papa hat das schon richtig gesagt, dass wir viel wechseln hier, weil wir ja mit unserem Vater Jiddisch sprechen, mit unserer Mutter Französisch, aber unter Schwestern und wenn Gäste da sind, meistens Deutsch.
Korrekt?
Ja. Ja, aber einmal, ich bin hier im Sinne da und ich zum Beispiel stelle eine Frage zu einem von meinen Tatemamen und die anderen reden mit, geschieht etwas, das auch aus mir beiden sehr gierig und der nachdem kommen Frage ist, wie, was ist da geschehen, ich habe gar nicht verstanden, weil es bei sich also gierig einmal noch zwei Wörter.
Traine, was war das jetzt von Sprinzel?
Die Übersetzung oder die Sprache? Also es war Jiddisch, aber sie hat erklärt, dass wenn Gäste da sind, zum Beispiel die Sprache sich manchmal so schnell ändert, nach zwei Worten mitten im Satz teilweise, dass andere oder Außenstehende häufig verwirrt sind, weil wir eben, je nachdem wer angesprochen ist, eben auf einer anderen Sprache antworten oder wenn jemand anderes was einwirft, das wieder auf einer anderen Sprache sein kann.
Was ist denn dann der Charme für euch, wenn ihr so den Vergleich habt?
Den Vergleich zu einer rein deutschsprachigen Familie?
Der Sprache selber, wann bietet die sich an?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht genau, wie ich das verstehen soll. Also,
wenn es familiär ist oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also Jiddisch ist für uns sehr mit der Familie verbunden, würde ich sagen, weil wir also hauptsächlich in der Familie Jiddisch sprechen, weil es eben wenige Möglichkeiten gibt, das sonst zu nutzen. Aber ja, es ist gleichzeitig dieses Besondere, weil wir wissen, dass es wenige Leute gibt, aber es ist für uns auch trotzdem der Alltag und nicht anders gewohnt sozusagen.
Sprinze, wie würdest du überlegen, gehst du mit der Sprache um? Kannst du dir vorstellen, die auch irgendwann mal ganz in der Zukunft weiterzugeben?
Natürlich, also falls ich irgendwann mal Kinder haben sollte, würde ich auf jeden Fall mit ihnen Jiddisch sprechen wollen, weil zum Beispiel letztens habe ich mit einem Freund darüber geredet, der ja jetzt schon zwei, drei Sätze auf Jiddisch kann, der mich gefragt hat, wieso er denn überhaupt Jiddisch weiterlernen sollte, weil man ja sowieso mit keinem Jiddisch sprechen kann, hat er gesagt. Und dann, also ich finde genau das ist das Schöne daran, dass man eben eine Sprache hat, wo zum Beispiel, wenn man in Deutschland ist, verstehen ja die anderen trotzdem sehr viel, aber es ist trotzdem eine eigene Sprache und das macht es ja so besonders, dass so wenige Menschen es auch sprechen. Aber natürlich geht es irgendwie darum, die Sprache an so viele weiterzugeben, dass sie immer bestehen bleibt, aber dass sie trotzdem eben noch dieses Familiäre beibehält. Das fände ich schön.
Traine, es gibt ja bestimmt auch einen Trotz alledem spreche ich Jiddisch. Wie machst du dir da Gedanken oder spielt das für dich überhaupt keine Rolle? Ist das eine ganz normale, moderne Sprache von hier und heute?
Also ich würde sagen, Jiddisch ist insofern manchmal mit Schwierigkeiten verbunden, dass es eben oft mit Jüdisch gleichgesetzt wird. Also viele Leute wissen, dass wir Jiddisch sprechen und verstehen daraus das, was sie wollen, ohne nachzufragen. Und für mich ist es wirklich Jiddisch als Sprache und für mich ist da kein Unterschied zu Französisch oder Deutsch oder Englisch, weil es eben einfach meine Mutter, also meine Vatersprache ist. Und deshalb ist da für mich, also für mich persönlich eigentlich kein Problem. Es ist eher die Reaktion des Umfeldes, die manchmal nerven oder... Also es ist oft Faszination von anderen, aber es sind oft auch einfach unhinterfragte Assoziationen, die dann gemacht werden.
Wie geht es denn den Eltern, wenn sie ihre Töchter auch untereinander Jiddisch sprechen hören?
Ja, es freut mich sehr, dass mein Mann diese Wahl getroffen hat, sie auf Jiddisch zu erziehen. Ich habe mir am Anfang Sorgen gemacht, dass es gar nicht klappt, weil es ja kein jiddischsprachiges Umfeld gibt. Aber wegen Jiddisch sind wir durch die ganze Welt gereist und haben versucht, andere Jiddischsprachler kennenzulernen in den USA, in Israel und ja, in Litauen und vielen anderen Ländern. Und ich habe bei dem letzten Interview gehört, dass Traine sich wünschte, die Sprache ihren Kindern selber weiterzugeben. Ich war total gerührt. Ja, also es hat mich sehr gefreut.
Mein Mann daran denkt, weil die Entwicklung des Jiddischen im Allgemeinen und bei mir eine gebrochene Entwicklung ist, weiß man nicht auf Anhieb, ob es überhaupt klappen kann. Und man setzt einiges daran, das hinzubekommen, aber ich glaube auch, das hat funktioniert. Das sieht man auch daran, wenn man sich mit anderen Familien, mit jiddischsprachigen Kindern trifft und die haben tatsächlich eine gemeinsame Sprache.
Spurensuche, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Sie hörten das Wochenendjournal. Danke fürs Zuhören, sagt im Namen aller, die mitgemacht haben, Henning Hubert. Ihnen noch ein schönes Wochenende.